zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen zum heutigen Akademiegespräch am Mittag der Katholischen Akademie in Bayern. Wir haben als Titel uns heute gewählt: Rechtsextreme im Pfarrgemeinderat, die Lage nach den Wahlen. Wir haben ein super Wahljahr und wir hatten gerade im März einen super Wahlmonat. Es gab die Pfarrgemeinderatswahlen am 1. März, es gab dann die Kommunalwahlen am 8. März mit den Stichwahlen jetzt am letzten Sonntag. Sie alle haben natürlich an den Bildschirmen verfolgt, was es noch für spannende Wettrennen gab und wie insgesamt die Ergebnisse ausgefallen sind. Wie das allgemein erwartet worden war, hat die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD, in Teilen Verdachtswahl, ihre Sitzanteile gut verdoppelt. Das verändert die politische Kultur in den Räten und in den Parlamenten sehr. Im Landtag konnte man das ja schon länger beobachten, wie sich das und was sich da verändert. Jetzt hatten wir kirchlicherseits natürlich so ein bisschen die Befürchtung, ob eine ähnliche Dynamik vielleicht auch ganz parallel in den Pfarrgemeinderäten stattfinden würde. Wobei natürlich da die Lage etwas anders ist. Es gibt kein Parteiensystem, also es ist nicht direkt vergleichbar. Aber manches ist vielleicht doch vergleichbar. Und deshalb hatten wir uns vor einigen Wochen entschlossen, quasi im unmittelbaren Nachgang dieser drei Wahlsonntage diese heutige Veranstaltung aufzusetzen, um die Lage nach den Wahlen zu sondieren. Und dafür danke ich zunächst einmal dem Landeskomitee der Katholikinnen und Katholiken in Bayern, dass das heutige Akademiegespräch am Mittag in Kooperation mit uns durchführt. Vor allen Dingen vielen Dank an Alexandra Hofstetter für die wie immer angenehme und effiziente gemeinsame Vorbereitung. Ich habe mir so grob drei Fragen notiert, mit denen wir in einer Stunde weiter sein wollen als jetzt. Die erste, klar, wie ist die Lage nach den Wahlen? Zweite, was an dieser Lage ist problematisch? Ist ja nicht, gibt auch gute Nachrichten. Und drittens, wie können wir mit diesen problematischen Aspekten klug umgehen? Und dafür habe ich zwei hervorragend auskunftsfähige Gäste bei mir. Den einen kennen alle, die sich zugeschaltet haben, wahrscheinlich längst. Das ist Christian Gärtner. Er ist Volkswirt und Marktforscher im Hauptberuf und im Ehrenamt ist er Vorsitzender des Landeskomitees der Katholiken in Bayern sowie Vizepräsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, ZDK. Er hat Ergebnisse, wie die Pfarrgemeinderatswahlen ausgegangen sind. Er hat erste Analysen, welche Tendenzen oder vielleicht auch Konfliktsituationen sich da abzeichnen. Christian, vielleicht ganz kurz ein kleiner Satz als Spoiler. Welche der beiden Waagschalen ist in deiner Wahrnehmung schwerer gefüllt? Die mit der Sorge oder die mit Hoffnung und Erleichterung?
Also die im Blick auf die Pfarrgemeinderatswahlen, die mit Erleichterung, im Blick auf die gesamtgesellschaftliche Situation und die Ergebnisse auch der Wahlen, die wir auch in Rheinland-Pfalz letztes Wochenende hatten, eher schon mit Sorge.
Vielen Dank. Haben wir schon mal zumindest in Richtung Pfarrgemeinderat, das ist das Hauptthema heute, einen kleinen positiven Spoiler mitbekommen. Mein zweiter Gast ist Jan Riebe von der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin. Diese Stiftung wurde Ende der 90er gegründet. Sie widmet sich der Stärkung demokratischer Kultur gegen rechtsextreme Tendenzen und benannt ist sie nach einem der ersten Opfer rechtsextremer Gewalt nach der Wiedervereinigung. Amadeo Antonio wurde damals von Skinheads auf brutalste Weise zusammengeschlagen, totgeprügelt. Er erlag wenige Tage danach seinen Verletzungen. Jan Riebe leitet in der Stiftung das Kompetenzzentrum Rechtsextremismus und Demokratieschutz und er ist Experte für Extremismusprävention. Er wird uns im Anschluss an Christian Gärtners Impuls Strategien zum Umgang mit Rechtsextremen in Gremien und Parlamenten vorstellen. Da gibt es ja einen ganzen Sektor, der ist wissenschaftlich reflektiert. Da gibt es auch Studien, was ist wann, wo, wie erfolgreich. Und er wird dann gemeinsam mit uns darüber nachdenken, was von diesen Ansätzen auf die Situation bei uns in der Kirche übertragbar ist. Herr Riebe, auch an Sie eine kurze Frage vorab. Welche Halbwertszeit haben Strategien zur Extremismusprävention in unseren volatilen Zeiten? Müssen Sie sich da alle 3 Jahre neu erfinden?
Und erstmal schönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein und danke für die Einladung. Na, ich würde schon sagen, dass es gar nicht so geringe Halbwertszeiten sind. Es ist nicht so, dass sich alles komplett verändert und deshalb, genau, kann man aus den Strategien vielleicht so ein bisschen was lernen, ohne sie eins zu eins übertragen zu können.
Vielen Dank. Ja, dann würde ich jetzt Christian dich bitten, mit deinem Impuls zu beginnen und uns mitzuteilen, was beim Landeskomitee aufgeschlagen ist an Informationen aus den Diözesanräten, aus den Pfarrgemeinden. Wie ist es denn gelaufen?
Also insgesamt sind die Pfarrgemeinderatswahlen ja auch dieses Jahr wieder, trotz der allgemein nicht einfachen kirchlichen Situation, eigentlich sehr gut gelaufen. Also wir hatten im Landesdurchschnitt, das ist ja sehr unterschiedlich in den Diözesen, eine Wahlbeteiligung von über 14%, was sehr gut ist, was vor allen Dingen auch deutlich höher liegt als der Anteil der Kirchenbesucherinnen und Kirchenbesucher, die bei den beiden Zählsonntagen jedes Jahr gezählt werden. Das zeigt mir zunächst mal, dass die Pfarrgemeinde vor Ort oder auch die örtliche Kirchengemeinde, da wo es größere Einheiten gibt, einfach noch viel mehr Leute eine gewisse Relevanz hat, zumindest die Relevanz, dann an der Wahl teilzunehmen, ob die jetzt online oder als Briefwahl stattgefunden hat oder vor Ort dann ins Wahllokal zu kommen. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Und du hast es ja schon angedeutet, wir hatten uns natürlich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, auch aufgrund der Nähe zu den Kommunalwahlen in Bayern, welche Auswirkungen hat vielleicht auch diese Nähe auf die Kommunalwahlen und führt es dann vielleicht auch dazu, was sich ja bei den Kommunalwahlen leider bestätigt hat, dass die AfD ihren Stimmenanteil deutlich erhöhen konnte, eigentlich als einzige Partei. Sie hat, ich habe mir die Zahlen erst vor kurzem nochmal angeschaut, insgesamt 711 Sitze mehr in den bayerischen Stadt- und Gemeinderäten erhalten als noch vor 6 Jahren und hat ihren Stimmanteil mehr als verdoppelt. Jetzt ist bei einer Pfarrgemeinderatswahl, wir fragen nicht nach dem Parteibuch. Wir machen auch keine Gesinnungsprüfung sozusagen im Vorfeld. Von daher ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wir haben allerdings festgestellt, dass sich eine Sorge, die im Vorfeld ja auch dazu geführt hat, dass eigentlich fast alle Diözesanräte in den Wahlordnungen teilweise oder in den Satzungen eine überarbeitete Paragraphen aufgenommen haben, die die Möglichkeit bieten, jetzt Kandidatinnen oder Kandidaten auszuschließen von der Wahl oder dann später auch aus dem Gremium, wenn sie nicht einer bestimmten Partei angehören, sondern wenn sie Positionen vertreten, die im Widerspruch zum Kernbestand, sage ich, des christlichen Glaubens stehen. Sehr oft wurde darauf auch Bezug genommen auf das Papier der deutschen Bischöfe, das inzwischen, glaube ich, schon wieder 2 Jahre alt ist, gegen völkischen Nationalismus. Das ist natürlich ein Kernbestand unseres, ich sage jetzt auch nochmal speziell katholisch Seins, dass wir eigentlich übernational und nicht völkisch denken, sodass jede Form von Abgrenzung entlang dieser Linien, also entlang von Volkszugehörigkeit oder entlang von Nation sozusagen per se schon mal grundlegend im Widerspruch zu unserem katholischen Selbstverständnis als umfassende katholische Weltkirche steht. Andere haben dann ausdrücklich im Rahmen von Überarbeitung von Satzungen und Wahlordnungen zum Beispiel auch nochmal Bezug genommen auf die neue Grundordnung des kirchlichen Dienstes, in der ja ausdrücklich steht, da kann man jetzt im Detail auch überlegen, ist es klug oder nicht. Auf jeden Fall, es steht auch drin, dass auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der katholischen Kirche, und dazu gehören auf jeden Fall, also soweit sie Organen angehören, und dazu gehören ja auch auf jeden Fall auch die Pfarrgemeinderäte, auch grundsätzlich ausgeschlossen werden könnten, wenn sie sich kirchenfeindlich, was immer das dann im Einzelnen auch heißt, betätigt. Klammer auf. Also ich finde, dass Positionen, die die AfD zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt mit aufgenommen hat, die quasi auf eine faktische Abschaffung der Kirchensteuer, zumindest auf die Abschaffung des staatlichen Kirchensteuereinzugs hinauslaufen und vor allen Dingen auf die sofortige Streichung aller Staatszuschüssen für die Kirchen, dass das schon für mich jedenfalls das Kriterium von Kirchenfeindlichkeit erfüllen würde. Wie gesagt, das waren so unsere Sorgen und ich sage jetzt mal auch so die Überlegungen im Vorfeld, die dann eben auch in allen bayerischen Diözesen zu mehr oder weniger großen Anpassungen in Satzungen oder Wahlordnungen geführt haben. Die tatsächliche Erfahrung, soweit sie jetzt bei uns auf Landesebene angekommen ist, also und auch bei den einzelnen Geschäftsstellen der Diözesanräte, die ja im Wesentlichen die Pfarrgemeinderatswahlen organisieren, ist jetzt eher, deswegen sage ich eher weniger Sorge, nicht so, dass die von Anfragen oder problematischen Kandidaturen überrannt worden wären. Also es ist in der Regel, wir haben eine Diözese, bei der ganz klar gesagt wurde, bei uns kam gar keine Anfrage in dieser Richtung. Bei den anderen 6 Diözesen gab es im Grunde ein oder in einem Fall 2 Fälle, bei denen sozusagen im Blick auf eine Kandidatur im Vorfeld schon abgefragt worden ist, Ja, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Also in einem Fall war es offensichtlich ein Mitglied einer Jugendorganisation der AfD, im anderen Fall war es jemand, der tatsächlich, was wir in einem größeren Ausmaß befürchtet hatten, der tatsächlich gleichzeitig bei der Kommunalwahl auf der Liste der AfD kandidiert hat. In diesen beiden Fällen gab es dann gar keine Kandidatur. Das hat sich also vor Ort regeln lassen. Ja, also es waren im Grunde, mir sind wie gesagt nur aus 6 Diözesen ein bis maximal 2 Fälle bekannt, wo es tatsächlich zu Anfragen kam. Und wie gesagt, wir erheben keine Parteizugehörigkeit, wir erheben auch nicht, wie jemand wählt für den Pfarrgemeinderat. Aber von daher denke ich, hat sich diese Befürchtung für uns ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, entschärft. Es ist jedenfalls kein großes Phänomen. Es ist vielleicht auch in Linie dessen, was ich erst gestern oder heute gelesen habe, aus Zahlen, die die Forschungsgruppe Wahlen veröffentlicht hat, im Blick auf die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Aber da ist mir dann doch eine Zahl aufgefallen, nämlich dass sozusagen die stärkste Abweichung nach unten von dem Anteil der AfD-Wähler bei regelmäßigen katholischen Kirchgängern ist. Das heißt also, die wählen im Vergleich weniger als die Hälfte oder gerade mal die Hälfte AfD im Vergleich zu dem Anteil der Durchschnittsbevölkerung oder der Durchschnittswählerinnen und Wählern. Und auch generell scheint es ja eher so zu sein, dass Katholikinnen tendenziell zumindest leicht unterdurchschnittlich auch AfD-Wähler sind. Also es gibt sozusagen schon noch ein gewisses, auch statistisch valide untermauertes Tatsache, dass sozusagen Christen und vor allen Dingen engagierte Christen, katholische Christen eher tendenziell weniger zur AfD neigen. Das löst natürlich vielleicht nicht Probleme, die dann im Einzelfall auftauchen werden. Und ich will jetzt da auch nicht sozusagen mit diesem an sich erfreulichen Ergebnis gleich Entwarnung geben, weil wie gesagt, manches wird sich ja vielleicht erst herausstellen, wenn jetzt die Pfarrgemeinderäte sich in den nächsten Wochen konstituieren. Wenn die vielen Frauen, es sind ja wieder überwiegend in weit über 2 Drittel Frauen, die in die Pfarrgemeinderäte gewählt worden sind, und Männer, die sich da engagieren, dann tatsächlich zu ihren Konstituierensitzungen zusammenkommen, die Arbeit zusammen beginnen, da kann es natürlich sein, dass in dem einen oder anderen Fall dann auch nochmal sich herausstellt, dass vielleicht doch ein AfD-Anhänger, eine AfD-Anhängerin gewählt worden ist. Aber da denke ich glaube, es ist kein. Ich mache mir nicht die Sorge, dass es jetzt ein flächendeckendes, breites Problem ist. Eine gewisse Sorge macht mir natürlich, dass jeder Einzelfall, also wir hatten das ja in anderen Diözesen, jetzt Gott sei Dank noch nicht in Bayern wirklich, wo dann tatsächlich das so spitz auf Knopf steht, dass das Gremium sagt, wir müssen uns überlegen, ob wir eines unserer Mitglieder ausschließen, das ja gewählt worden ist, weil da jemand dann wirklich völkisch-nationalistische Positionen vertritt oder Positionen, die wirklich im Widerspruch zur kirchlichen Lehre und zum Glauben, zum christlichen Glauben stehen, dass natürlich dann jeder Einzelfall dann auch sozusagen ein hohes Skandalisierungspotenzial hat. Also ich denke, da stürzt sich natürlich dann schnell auch die Presse drauf. Sowas wird dann wahrscheinlich auch über die sozialen Medien von interessierten Kreisen sozusagen hochgepusht und befördert dann vielleicht auch so das Narrativ, das ja dann oft kommt. Ja, diese Kirche ist ja sozusagen sowieso politisch einseitig, natürlich politisch einseitig auf der falschen Seite. Ja, vielleicht noch eine letzte Einschätzung. Wie gesagt, ich habe ein paar Zahlen genannt, die ein bisschen beruhigend sein können. Da gibt es natürlich sicher auch etwas, was vergleichbar ist mit dem gesamten Rennen. Ich habe gesagt, die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte sind zu weit überwiegenden Anteil Frauen, also über 2 Drittel. Und Frauen neigen natürlich tendenziell, das wissen wir auch aus der Wahlforschung, all der Wahlen in den letzten Jahren eher unterdurchschnittlich dazu, AfD zu wählen. Also ich sage jetzt mal, die problematische Wahlverhalten oder überdurchschnittliches AfD-Wahlverhalten ist eher bei jungen Männern. Und das Zweite ist natürlich auch dessen Zusammenhang, der dazu führen könnte, dass gerade regelmäßige Kirchgängerinnen eher unterdurchschnittlich AfD wählen. Natürlich auch, weil es da eher um ältere Leute geht. Und auch da ist ja, wie wir wissen, der Frauenanteil in der Regel höher oder überdurchschnittlich hoch. Das einfach nochmal zur Einordnung dieser Zahlen. Aber wie gesagt, vor diesem Hintergrund bin ich, was die Pfarrgemeinderatswahlen betrifft, durchaus ja, erleichtert oder sie ist ganz entspannt im Moment, auch auf die künftige Amtszeit hin, was jetzt die politischen Wahlen, auch die Gemeinde- oder Kommunalwahlen in Bayern betrifft. Natürlich eher nicht, weil da ist der Anteil der AfD ja extrem hoch gestiegen. Ja, so viel
Ja.
erstmal von meiner Seite.
Vielen Dank, lieber Christian, für diesen ersten Impuls. Und damit leite ich auch gleich über, oder du hast im Grunde ja schon übergeleitet auf die politische Ebene, aus der wir mehr Reflexion kennen als aus unserem kirchlichen Bereich. Und dafür übergebe ich das Wort jetzt gleich an Herrn Riebe. Nochmal vielen Dank, dass Sie da sind, und wir sind ganz gespannt, was Sie uns präsentieren möchten.
Vielen Dank. Genau, ich habe auch eine Präsentation mitgebracht, die würde ich jetzt mal einspielen. Genau, ich werde jetzt nicht direkt auf Strategien im Pfarrgemeinderat eingehen, sondern auf Strategien gegen rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien, die in verschiedenen europäischen Ländern ausprobiert worden sind. Und viele dieser Strategien werden, glaube ich, Sie auch kennen, zumindest schon mal gehört haben und kurz darstellen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und im Anschluss können wir dann ja auch das nochmal gerne herunterbrechen auf die Bedürfnisse vor Ort. Ich werde auf alle Strategien jetzt nur kurz eingehen, weil genau, wir hatten uns so auf ungefähr 15 Minuten geeinigt und dann wollen wir auch noch Zeit haben, um zu diskutieren. Ich steige gleich direkt ein mit, was wir auch im politischen Diskurs oft hören, einfach entzaubern. Und zwar entzaubern, indem man rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien doch an der Macht beteiligt. Die Idee ist, dass rechtsextreme Parteien, rechtspopulistische Parteien oft völlig überzogene, unrealistische Versprechungen haben und einfache, scheinbar uneinlösbare Lösungen präsentieren wollen. Und die Hoffnung ist dann, wenn sie erstmal in Verantwortung sind, dann scheitern sie an den Ansprüchen und werden nicht mehr stark gewählt. Da ist aber zu bedenken, dass sie, wenn sie an der Macht sind, weiterhin gegen das System agitieren werden, mit Desinformation arbeiten werden, einem tiefen Staat, wie es auch Donald Trump gerne macht, die Schuld geben, dass sie nicht das umsetzen können, was sie wollen. Und ein Blick nach Österreich zeigt auch, wo die FPÖ mehrmals an der Macht war. Die Regierungen sind immer vorzeitig beendet worden. Und trotzdem hat es nicht zu einer Entzauberung der FPÖ geführt, selbst nach großen Skandalen wie dem Ibiza-Skandal. Im Nachklang sind sie erstmal abgesackt in Umfragen und später waren sie stärker denn je. Eine Befürchtung ist auch, und das zeigt sich in manchen Ländern auch, dass radikalere Positionen dadurch die Tür geöffnet wird, weil gesagt wird, naja, wir mit den Positionen sind wir ja an der Macht gescheitert und deshalb müssen wir radikalere Positionen annehmen. Und aber auch, das sehen wir mit Blick auf Ungarn, Polen, dass es insbesondere Ungarn, wenn sie erstmal an der Macht sind, dann haben sie auch Befugnisse, um die Demokratie abzubauen und sind manchmal nur noch schwer von der Macht wieder zu entfernen. Eine weitere Strategie, die sehr ähnlich ist, der andockend ist, ist, dass man sie einbindet und dadurch, dass sie harmloser werden. Und da zeigt aber die Praxis, dass dies im Regelfall nicht dazu führt, sondern eher im Gegenteil, dass rechtsextreme Positionen normalisiert werden und breiteren gesellschaftlichen Anklang finden. Die nächste Strategie, die als Mainstreaming-Aneignung oft benannt wird, ist die Überlegung, ob man nicht Themen, Inhalte und Sprache von populistischen oder rechtsextremen Parteien übernimmt durch demokratische Parteien und dadurch ihnen ein bisschen das Wasser abgräbt. Und da zeigen aber auch Studien, zuletzt auch eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass das Aufgreifen, Übernehmen rechtsextremer nationalistischer Positionen nicht die demokratischen Parteien mehr Zuspruch liefert, sondern dass rechtsextreme Parteien die Gewinner dieser Strategie sind und dadurch eigentlich normalisiert werden. Und andere sagen, naja, wenn das jetzt alle Parteien sagen, dann kann ich auch das Original wählen. Ein bisschen Gegenbeispiel war die Kanzlerschaft unter Kurz. Der hat das sehr stark in Österreich von der FPÖ übernommen und hat dadurch auch einen Wahlsieg erreicht. Aber wir wissen alle, diese Amtszeit von Kurz war sehr kurz. Sie endete nach dem Ibiza-Skandal. Und da ist nicht zu sehen, ob das in Österreich wirklich eine nachhaltige Strategie gewesen wäre. Das Problem ist aber auch, und das hat sich auch in Österreich gezeigt, dass extrem rechte, rechtspopulistische Positionen durch so eine Strategie aufgewertet werden und normalisiert werden. Und wir sehen aktuell in Österreich, dass die FPÖ ist so radikal wie noch nie und in Umfragen hat sie hohe Ergebnisse wie auch noch nie. Also da ist im Endeffekt das Gegenteil passiert, was die ÖVP sich damals gewünscht hat. Die vielleicht bekannteste Strategie, auch in Deutschland immer wieder benannt, ist die sogenannte Brandmauer oder Cordon Sanitaire. Und da geht es um eine konsequente Ausgrenzung von Rechtsextremen und Rechtspopulisten, um sie aus offiziellen Ämtern fernzuhalten, dass sie dadurch die Politik nicht aktiv beeinflussen können und auch in der Hoffnung, dass die Wählenden dann merken, ne, meine Stimme ist ja eine verlorene Stimme. Also sie kommen nie an die Macht, selbst wenn sie 20, 25% erreichen und deshalb wähle ich sie nächstes Mal nicht. Es zeigt sich, dass die Strategie durchaus kurz- und mittelfristig erfolgreich ist, kann aber auch dazu führen, und das finde ich, merkt man ja auch in Deutschland, dass die Parteien der populistischen extremen Rechten sich als Opfer des Establishments sehen und sehr stark jetzt sich inszenieren als Systemopposition, es zu einer Radikalisierung führt. Und was wir aktuell auch in den Debatten ums EU-Parlament sehen, langfristig ist das im Regelfall nicht durchhaltbar. Also es bricht meistens erst auf kommunaler Ebene, irgendwann dann auf Landes- und dann Bundesebene. Deshalb ist das eine Strategie, die durchaus eine Zeitweise funktioniert, aber es ist jetzt nicht die Lösung der ganzen Probleme. Was auch immer wieder versucht wird, ist von den Themen der extremen Rechten abzulenken, dass demokratische Parteien sagen, wir konzentrieren uns auf die Themen, wo wir vermeintlich oder wirklich viel Sachkompetenz und Lösungskonzepte haben. Also reden mehr über Wirtschaft, Soziales, Bildung oder Infrastruktur und weniger über Migration und innere Sicherheit. Nur das, genau, funktioniert nicht dazu, denn dadurch kriegen populistische Parteien ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn das ein wichtiges Thema ist, werden sie da gewählt. Das haben auch die Wahlnachbefragungen jetzt zuletzt in Rheinland-Pfalz gezeigt, wo beim Thema innere Sicherheit, das sehr auch aufgeladen ist mit, die innere Sicherheit wird auch durch Migrantinnen gefährdet. Und durch das Thema Migration die AfD starke Zusprüche hatte und dadurch auch den Hauptteil ihrer Wählerinnen gewinnen konnte. Und es zeigt sich aber auch, emotionale Themen zu ignorieren, führt zu Politikverdrossenheit. Sie kümmern sich nicht um unsere Ängste, Sorgen und deshalb ist das nicht erfolgreich. Dann gibt es noch die sogenannte Strategie der Grundsätze, also wo es darum geht, Ängste und Sorgen ernst zu nehmen und emotionale Themen möglichst nüchtern mit Fakten zu begegnen und inhaltliche Auseinandersetzungen dabei zu führen. Prinzipiell ist das gut und richtig, nur es zeigt sich in der Praxis, dass emotionale Debatten selten nüchtern mit entemotionalisiert geführt werden können und man mit Fakten nicht weiterkommt, sondern dass Emotionen stärker sind als Fakten. Und ein Blick in andere europäische Länder hat gezeigt, dass die politische Mitte nach und nach von dieser Strategie abrückt und dann doch lieber die Themen der populistischen Extremrechten übernimmt. Was erfolgsversprechender ist, aber auch viel, viel schwieriger umzusetzen, ist die Strategie des sozialen Engagements, was nach Möglichkeit nicht nur eine Strategie sein sollte, sondern eine politische Überzeugung. Und wo es darum geht, Wählerinnen zu gewinnen, indem man vor Ort aktiv ist und das nicht nur in Wahlkampfzeiten. Rechtsextremen Parteien wird immer vorgeworfen, sie seien Kümmerer, aber wenn Demokratinnen Kümmerer wären und sich auch um kleinere Probleme vor Ort kümmern, dann wäre schon viel gewonnen. Es gibt dann Ansätze, dass die Parteien in bestimmten Regionen sogenannte Außenbeauftragte haben, die in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort, NGOs, Vereinen, sich um Probleme vor Ort kümmern und dort auch ehrlich und mit Rückgrat auftreten, Lösungskonzepte auch schon bei kleineren Problemen erarbeiten und nicht nur bei den großen und halt wirklich nicht die Präsenz vor Ort auf Wahlkampfzeiten reduzieren. Und genau, wichtig ist es auch, man sieht es, die extreme Rechte ist ansprechbar an sozialen Netzwerken und kann da auch als Kümmerer dann erscheinen. Das müssten demokratische Parteien auch viel stärker machen. Aber genau, sowas ist nicht nur Aufgabe von Politik, sondern von uns allen, sich Probleme vor Ort anzunehmen und ins Gespräch zu kommen. Ein Punkt, was wir auch während Corona stark gesehen haben, ist, dass natürlich auch mit Geld soziale Abstiegsängste, Sorgen genommen werden können, aber auch, das sehen wir jetzt ja auch, ein Staatshaushalt hat nur begrenzt Geld. Daran anschließend an diese Strategie ist auch die Strategie der Interaktion fördern, indem man regelmäßig wiederkehrende moderierte Formen der Interaktion auch zwischen unterschiedlichen ethnischen, religiösen Gruppen in einer Gesellschaft aktiv angeht und dabei sowohl Konflikte möglichst schon im frühen Stadium austrägt, aber auch gemeinsame positive Anliegen und Ziele erarbeitet, guckt, was könnte das sein und diese umsetzt. Und das sind Treffen, regelmäßige Treffen in Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäuser oder Gemeindezentren ein guter Ort. Oder was auch immer wieder als wichtig erachtet wird, ist eine offensive Eindämmung, wo man Behauptungen und Forderungen der Rechtsextremen sachlich entkräftet und das aber auch nicht aufwertet, indem man ständig darüber redet, sondern halt sachlich entgegnet. Da ist es aber auch wichtig, dass man dann, das kann man nur, wenn man nicht in der Koalition mit so einer Partei ist und und eine Deutungshoheit über gewisse Themen nicht bereits an rechtspopulistische Parteien abgegeben hat. Und ein Mittel ist da, Unwahrheiten, Übertreibungen kurz zu widersprechen und dann aber auch zu einem anderen Thema zu kommen. Aber das ist nicht nur Aufgabe im Parlament, sondern auch im Alltag. Und was sehr, sehr wichtig ist, was ich auch als Strategie immer empfehlen würde, sich nicht an Rechtsextremen abarbeiten, sondern eigene Narrative zu setzen, wie man sich ein gesellschaftliches Zusammenleben vorstellt, positive Ansätze framen. Und auch eine aktuelle Studie vom Wissenschaftszentrum kommt dazu, dass positive demokratische Zukunftsentwürfe, die mit sozialer Absicherung gedeckelt sind, das Beste sind, um Rechtsextremismus sich entgegenzustellen und dass diese nicht mit Sündenböcken die Hoheit in Debatten gewinnen können. Aber wir sehen, dass es oft mit diesen positiven demokratischen Zukunftsentwürfen auch schwierig ist. Ganz kurz will ich jetzt noch auf Strategien in Parlamenten eingehen. Was da im Umgang mit rechtsextremen Parteien vielleicht zu beachten ist. Eine Empfehlung von mir wäre wirklich immer auch aus der eigenen Position heraus zu argumentieren. In Ihrem Fall finde ich es dann durchaus sinnvoll, nicht nur, aber auch stark aus christlicher Perspektive zu argumentieren, was ja auch gerade schon benannt worden ist, in diesem Erklärung von der Bischofskonferenz, warum aus christlicher Perspektive man sich gegen Rechtsextremismus positioniert. Und das hat genau, hat Herr Gärtner ja vor mir gerade schon erwähnt, diese Positionen, die sehr stark auf den Punkt gebracht sind in dem sogenannten Entwurf für das Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt. Ich habe nochmal zentrale Punkte mitgebracht, aber die haben Sie, Herr Gärtner, ja gerade schon benannt. Das ist die Ablehnung von Kirchenasyl, eine klare Streichung der Staatsleistung und der Kirchensteuer. Also Kirchen sollen ausgehungert werden Und die AfD Sachsen-Anhalt sagt, man soll lieber authentische Religionsgemeinschaften fördern, kleine Religionsgemeinschaften wie Baptistengemeinden und orthodoxen Kirchen. Und das ist sehr ähnlich wie ihre Verhältnis zu Sozialverbänden, dass die sagen, große Sozialverbände soll man zerschlagen und man soll lieber auf kleine soziale Vereine setzen. Generell, nicht nur in Parlamenten ist es wichtig, Geschlossenheit zu signalisieren, dass es auch zum Beispiel im Pfarrgemeinderat Minimalkonsens gibt. Wie gehen wir mit Rechtsextremen um? Was ist unser Minimalkonsens? Und auch deutlich machen, dass man unter Mindeststandards nicht runtergeht. Also Menschenrechte sind nicht verhandelbar und das muss man auch immer deutlich machen. Das, was ich gerade schon gesagt habe, ich würde nicht empfehlen, sich immer an rechtsextremen Parteien abzuarbeiten. Man kurz Kontra setzen, aber jetzt nicht 20 Minuten über die rechtsextreme Partei reden. Und ich höre auch oft so, das können wir nicht machen, weil das würde der AfD nutzen. Also wenn was sinnvoll ist, dann sollte man es vielleicht auch machen und nicht nur sagen, das machen wir nicht, weil es der AfD nutzt, sondern wirklich eine eigene Agenda haben, zu gucken, was machen wir, was ist gut, was ist unser Politikansatz. Ich würde auch immer davor warnen, rechtsextremen Parteien allein die Bühne zu bieten. Es wird nicht funktionieren oder in den seltensten Fällen sie da zu entlarven, sondern es geht darum, Sachthemen zu setzen und sich nicht an rechtsextremen Parteien abzuarbeiten, klares Kontrapunkte setzen, wenn die menschenverachtende Position beziehen, aber dagegen ein eigenes Gesellschaftsbild dagegen setzen. Und es bedarf eher einer inhaltlichen Auseinandersetzung als einer kompletten Ausgrenzung, weil das sehen wir auch, das führt nur zu einem Opfermythos. Und wichtig ist auch, Rechtsextreme nutzen Strategien. Wenn es ihnen unangenehm wird, das machen auch andere PolitikerInnen, dann wechseln sie es schnell das Thema. Oder bei der AfD ist sehr nachvollzeichnbar, dass sie in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Positionen haben. Wenn man solche Strategien benennt, dann sind sie einfach nicht mehr so wirkungsmächtig. Und was die AfD auch oft sehr erfolgreich macht, dass sie sagt, die demokratischen Parteien, das ist eine abgehobene Elite. Dem sollte man halt nicht entgegnen, indem man arrogant gegen sie auftritt, sondern auch sehr bodenständig. Und rassistische Äußerungen von Rechtsextremen sollten auch in den Kontext gebracht werden, dass sie Teil ihres Rechtsextremismus sind und nicht einfach als Ausrutscher benannt werden, sondern das ist ein rechtsextremes Weltbild, was die Menschen haben. Komme ich jetzt auch genau zum Fazit. Wie Sie gemerkt haben, es gibt nicht die Strategie, es gibt keinen Königsweg und eine Strategie, die immer funktioniert. Man kann aus allen Strategien vielleicht Sachen herausziehen, die einem in bestimmten Situationen helfen können. Gegenstrategien sind also eher Handlungsleitfäden, die sich kombinieren lassen, angepasst werden können und dass man da das Passende für sich findet. Es zeigt sich, je früher man eine Strategie hat, desto wirksamer ist es. Erst wenn rechtsextreme Parteien, rechtsextreme Akteure stark sind, dann sich auf Strategien zu einigen, ist meistens zu spät. Und wie zum Beispiel die Debatte um die Brandmauer zeigt, dass Strategien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt funktionieren, nicht immer funktionieren. Das heißt nicht, dass die Strategien schlecht sind, aber man muss auch mal gucken, zu welchem Zeitpunkt setze ich die an. Genau, damit würde ich jetzt zum Schluss kommen und dann können wir gerne über die Strategien diskutieren.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Riebe, für Ihre Ausführungen. Das war sehr erhellend. Man sieht es auch an den Reaktionen. Ich lade jetzt Sie alle ein, sich zu melden, bis Sie sich soweit überlegt haben, was Sie fragen wollen. Stelle ich mal meine erste Frage gleich an den Christian Gärtner. Christian, für uns in der Erwachsenenbildung ist ja immer das Problem, warum wir auch Menschen von der AfD nicht aufs Podium lassen, dass wir das Gefühl haben, hier wird das Podium zur Diskussion quasi oder das wir zur Diskussion zur Verfügung stellen, instrumentalisiert und genutzt, um einfach Thesen rauszuhauen, Fake News im Minutentakt, die man so schnell gar nicht widerlegen kann. Also, dass uns quasi die Bühne zerstört wird oder die Methode, mit der wir eigentlich argumentativ weiterkommen wollten. Deshalb war bei den den Strategien jetzt gerade überzeugen auch gar nicht mehr aufgeführt, weil das in den meisten Kontexten aussichtslos ist. Aber jetzt mal auf die Kirche. Da geht es ja doch noch etwas kleiner und konkreter zu. Man ist eben nicht parteipolitisch markiert. Meinst du, es gäbe Chancen, dass da tatsächlich die Kirche noch ein Raum ist, wo sich einigermaßen herrschaftsfrei diskutieren lässt und wo man vielleicht auch mal noch jemanden, der liebäugelt, sympathisiert mit einer rechtsextremen Partei, sich von Argumenten überzeugen lässt?
Also die Hoffnung habe ich schon. Ich habe ja auch immer mal wieder Gespräche mit Menschen, wo ich jetzt nur vermuten kann, dass deren politische Einstellung vielleicht ein bisschen Richtung AfD tendiert, die ich aber im katholischen Kontext kennengelernt habe, am Rande von Veranstaltungen oder sowas. Und was ich schon merke, auf dieser gemeinsamen Basis, wir sind alle Christen, lässt sich schon auch noch meines Erachtens vernünftig diskutieren. Das ist auch meine Hoffnung für das, was wir leisten könnten als Kirche. Ob man dann jemanden überzeugt, weiß ich nicht. Ein bisschen schwierig tue ich mich mit dem Begriff herrschaftsfreier Diskurs, natürlich gerade in der Kirche und gerade in einer so hierarchisch verfassten Kirche wie der katholischen, wird der Diskurs auch in unseren Gremien wie den Pfarrgemeinderäten nie herrschaftsfrei sein. Aber ja, also ich habe schon den Eindruck, dass ein gemeinsamer Glaube etwas verbindet, was bei allen Unterschieden, wenn wir jetzt sozusagen nicht in eine politische Diskussion einsteigen, eine explizit politisch markierte Diskussion einsteigen, die Chance bietet, vielleicht auch tatsächlich mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die jetzt vielleicht tatsächlich in ihrer politischen Wahlentscheidung zu AfD-Wählern gehören oder Wählerinnen. Das sehe ich schon so. Das wäre eine Chance, die wir, denke ich, auch nicht aufgeben. Aber ich bin trotzdem genau wie du der Meinung, die Frage stellt sich ja bei uns, zum Beispiel im Blick auf den Katholikentag in Würzburg jetzt in ein paar Monaten, auch da kriegt die AfD als Partei kein Podium, ganz klar, so wie du es formuliert hast, für die Erwachsenenbildung.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Dann habe ich bisher eine Wortmeldung vorliegen, nämlich von Peter Ziegler von der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist es ja ein großer, also für mich ist es ein großer Unterschied, ob wir jetzt die großen Debatten führen im Landtag, im Bundestag oder ob wir eher gucken auf das Kommunalparlament, auf den Pfarrgemeinderat. Da ist ja sehr viel mehr Konsens geboten und auch notwendig. Da gibt es ja diese klassischen Oppositionen eigentlich nicht. Und für mich oder für uns im Verband ist immer ganz klar, die Brandmauer muss stehen. Wir können und dürfen mit denen nicht zusammenarbeiten. Aber tatsächlich glaube ich, dass auf der Ebene des Pfarrgemeinderats und Dankeschön, Herr Gärtner, dass das offensichtlich nicht so problematisch ist, wie wir alle befürchtet haben, dass es werden könnte. Es scheint ja sich nicht zu bewahrheiten, dass da viele, viele in das Gremium reingewählt worden sind. Aber tatsächlich, meine Überlegung ist, und wir werden auch entsprechendes Angebot machen in den nächsten Wochen, das demokratisch streiten lernen. Das ist ja was anderes als herrschaftsfreier Diskurs. Demokratisch streiten lernen ist aber doch auch was anderes als den anderen niederknüppeln oder niederreden oder überzeugen, sondern einfach durch die Art und Weise, wie wir diskutieren, wie wir reden, wie wir auf die Leute zugehen, andere Dinge hervorholen, als es normalerweise der Fall ist. Also eben nicht ausgrenzen, eben nicht zu sagen, du bist draußen, du gehörst nicht dazu, sondern auf eine kooperative Art und Weise sie mit einbinden, ohne ihnen Recht zu geben. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und Herr Riebe, deswegen die Frage, ist es eher eine Gefahr, dass wir sie dann quasi damit normalisieren? Oder ist es eine Möglichkeit, aufgrund unserer Art und Weise, wie wir diskutieren, wie wir miteinander ins Gespräch kommen, sie doch von dem Wert des demokratischen Diskurses zu überzeugen? Ich bin mir da selber unsicher, deswegen stelle ich die Frage. Danke.
Genau, das hängt dann natürlich immer von der Person ab, aber ich glaube, das Problem ist, selbst eine sehr gute Debatte im auch Kommunalparlament, wenn die dazu führt, dass zum Beispiel einem AfD-Antrag zugestimmt wird, die Meldung ist nur, die AfD hat ihren Antrag durchbekommen. Und deshalb glaube ich, dass was aus den Debatten rauskommt aus dem Kommunalparlament, dass das sehr gering ist und im Einzelfall kann es auch auf jeden Fall dazu bringen, dass manche vielleicht auch nochmal, also wir merken es sehr stark, dass in vielen Kommunalparlamenten es stark Austritte auch aus der AfD gibt, auch die sich zerstreiten, weil es sehr unterschiedliche Formen der Radikalität gibt. Aber genau, Anträgen der AfD zuzustimmen, würde ich davor warnen. Aber dass man im Kommunalparlament miteinander redet und diskutiert und demokratisch streitet, da kommt man ja nicht drum herum. Aber genau, ich würde immer empfehlen, dass sich demokratische Parteien zusammensetzen und sagen, was ist denn unsere Strategie und was können wir auch noch in 2 Jahren durchhalten und dass es dann Vereinbarungen gibt. Und das kann auch von Kommunalparlament zu Kommunalparlament unterschiedlich sein.
Vielen Dank bis dahin. Ich weise gerade darauf hin, dass der Hannes Bräutigam vom Landeskomitee einen Link in den Chat gestellt hat. Also wer den Chat nicht offen hat, kann da mal reinschauen. Ich gehe auch davon aus, dass nachher noch die Frage kommt, ob wir Ihre Folien, Herr Riebe, haben und rumschicken können unter den Angemeldeten. Dazu sage ich Ihnen noch mal gerade in die Runde, das können wir natürlich nur bei denjenigen machen, die für die Veranstaltung angemeldet sind, weil wir dann nur die E-Mail-Adresse haben. Sie können sich jetzt noch anmelden nebenbei und mit den Daten passiert natürlich nichts anderes, als dass Sie dann im Nachgang eine Mail kriegen mit Material und mit einer Möglichkeit, Feedback zu geben. Also wenn Sie das noch nicht sind, dann können wir Ihnen damit auch noch hinterher Materialien zusenden. Ja, dann komme ich zur nächsten Frage und die kommt von Dr. Siegfried Grillmeier vom anderen großen wichtigen Kompetenzzentrum in dieser Szene, nämlich von unserem Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde. Bitte sehr, deine Frage.
Ja, ich würde gern, herzlichen Dank. Ich würde gerne nochmal nachfragen, ob Sie meine Einschätzung teilen, dass die Brandmauer im Kleinen permanent zurzeit bricht. Ich sehe nämlich auch bei Ihren Wortmeldungen die verständliche Zurückhaltung zu sagen, wir dürfen nicht ausgrenzen. Das ist genau die Botschaft des Pastoralen immer, wir müssen alle mitnehmen. Und damit verschwimmen manchmal diese klaren, sowohl von Christian Gärtner als von Jan Riebe genannten Sachen, wo die roten Linien und wo möglicherweise auch ein Ausschluss nötig ist. Punkt, aus, Ende. Und diese Grenzlinien verschwimmen meines Erachtens von Stück zu Stück. Das hat nichts damit zu tun, dass in geschützten Räumen, finde ich auch, gerade die Strukturen der Pfarrgemeinden immer noch ein diskussionswürdiger und damit demokratiestärkender Ort sind. Aber mittlerweile wird an vielen Orten gesagt, gut, es verschiebt sich gerade, weil man muss doch reden und man muss doch in Kontakt bleiben. Und damit ist die Brandmauer, finde ich, stückweise in Einzelgesprächen bis zum Verlautbarungen der DBK. Und um diese Grundsatzentscheidung vom 20. Februar 2024, dieses berühmte DBK-Wort, sind wir heute alle immer noch sehr dankbar. Aber ich frage mich, warum dann die Hälfte der bayerischen Diözesanbischöfe die AfD trotzdem zu Jahresempfängen zum Beispiel einlädt. Ja, also da gibt es ja ganz andere Strukturen, um zu sagen, wir halten diese Brandmauer, anstatt sie zu schleifen. So, jetzt höre ich aber auf, Sie merken, es bewegt mich. Meine Frage ist, sehen Sie auch, dass wir viel klarer und auch da nicht mehr den pastoralen Ort, sondern sagen müssen, wir müssen diese Brandmauer eher nochmal aufbauen, als sie zu schleifen?
Auf die Frage sollten Sie, glaube ich, beide antworten.
Ich kann auch anfangen und genau, ich kann es eher auf kommunalpolitischer Ebene sagen und da ist es noch überraschend an vielen Kommunen, wo es noch diese Brandmauer gibt. Also da gab es vor 1, 2 Jahren eine Studie zu, da wurden in ganz vielen Kommunalparlamenten Anträge und sowas untersucht. Aber genau, ich würde auch sagen, es nimmt ab. Und das ist ja auch das ein bisschen, was ich versucht habe darzustellen. Je länger es geht, desto schwieriger wird es. Und wenn man es einmal gemacht hat, dann macht man es auch ein zweites und drittes Mal. Und ich denke, es ist wichtig bei der Brandmauer, es darf nicht einfach eine Brandmauer gegen zum Beispiel die AfD sein, sondern es muss eine klare gesellschaftliche Brandmauer gegen Rechtsextremismus sein und wo auch immer verdeutlicht wird, warum ist diese Brandmauer da und was ist das Problem an der AfD, weil sonst gewinnt das Narrativ der AfD, wir werden als politische Konkurrent nur ausgegrenzt und das hat nicht viel mit Inhalt zu tun, sondern wir sind eine ungewollte Konkurrenz. Und deshalb muss man das immer wieder betonen und möglichst natürlich auch an den Personen darstellen, die im Kommunalparlament oder wo auch immer sind, warum man mit diesen Personen nicht zusammenarbeiten kann.
Ja, vielleicht von meiner Seite. Ich könnte mir die Antwort jetzt einfach machen und sagen, bei uns im Bistum Eichstätt findet der Neujahrsempfang nicht auf Einladung des Bischofs statt, sondern schon immer, seit Jahrzehnten auf Einladung des Diözesanrats. Und wir haben tatsächlich vor einigen Jahren im Vorstand des Diözesanrats bewusst beschlossen, und das hat sich auch noch nicht geändert, dass wir keine AfD-Politikerinnen einladen zu unserem Neujahrsempfang als Diözesanrat. Das ist sozusagen der einfache Teil der Antwort. Also ja, ich teile ein bisschen die Beobachtung, Herr Grillmeier, die Sie sagen, wir erleben es im EU-Parlament und wir erleben ja auch immer so die politischen Debatten auf Bundes- und Landesebene, und das wird sicher auch nochmal sehr spannend, wenn dann die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt stattfinden, was da das Ergebnis ist und wie wird dann dort in Sachsen-Anhalt damit politisch umgegangen, auch von den anderen Parteien. Persönlich denke ich, jetzt nur mal auf dem Pfarrgemeinderat, da muss es schon klar sein, dass es eine Brandmauer gibt, die entschieden dagegen eintritt, wo einfach die gemeinsame Basis der christlichen Wertehaltung verletzt wird. Und dazu gehört natürlich Rassismus, dazu gehört völkischer Nationalismus, so wie ihn die deutschen Bischöfe beschrieben haben. Dazu gehört eigentlich jede Form von Menschenverachtung oder menschenverachtenden Äußerungen in jeglicher Hinsicht. Und natürlich auch alles, was ich jetzt mal so unter diesem schillernden Begriff Kirchenfeindlichkeit dann verstehen möchte. Und ich denke auch, oder ich habe die Hoffnung, dass das sozusagen schon in der Breite die meisten Menschen, die sich bei uns engagieren, auch einen Sensus dafür haben, wann sozusagen diese Latte gerissen wird. Wie gesagt, ein bisschen fürchte ich mich natürlich dann schon, also nicht ich persönlich, aber im Blick auf eine Pfarrei, auf einen Pfarrgemeinderat, wo sowas dann sich tatsächlich mal zuspitzen würde. Wenn es dann zum Schwur kommt und tatsächlich vielleicht auch mal eine Mehrheit des Pfarrgemeinderats sagt, nee, also mit diesem Menschen können wir nicht mehr zusammenarbeiten, dann müssten wir jetzt ein Ausschlussverfahren aufgrund der Möglichkeiten, die Satzungen inzwischen ja bieten, einleiten, weil ich eben genau das sehe, das befördert genau dieses, das hat dieses Skandalisierungspotenzial und würde dann nochmal befördern, dass sozusagen die verfasste große katholische Kirche in ihren Gremien sozusagen auch nur daran arbeitet, wie das der Rest des Systems, das wäre wahrscheinlich der Begriff, dann diese Positionen auszugrenzen. Ja,
dann würde ich jetzt tatsächlich.
Ja.
Würde ich jetzt tatsächlich, Siegfried, gerne nochmal von dir hören, was du von den beiden Antworten hältst. Und nimm aber doch vielleicht auch mal dazu, was Peter Loder gerade in den Chat gestellt hat. Er beruft sich auf Habermas. Wahrheit ist das, was am Ende eines fairen, rationalen Gesprächs übrig bleibt, wenn alle Gegenargumente gehört wurden. Ich habe noch nie verstanden, warum wir in diesen kleinen, persönlich bezogenen Gremien von Parteien sprechen, anstatt einfach von Meinungen von Christenmenschen. Soweit Peter Loder. Das geht ja im Grunde in eine andere Richtung, als du es vorgeschlagen hast. Aber sag gerne nochmal deine Einschätzung zum Ganzen.
Da nehme ich das gerne als Steilvorlage, was da im Chat steht. Und das ist ja genau der Punkt. Antisemitismus ist keine Meinung. Das ist auch kein Argument im Habermaschen Sinne. Rassismus ist auch kein im Habermaschen Sinne zweckfreier Diskursanteil in einem offenen, argumentativen Zusammenrahmen des kommunikativen Handelns. Und genau an den Punkten sind für mich die Punkte, wo ich sage, wir sind sehr oft dabei, in der Pfarrgemeinde, das verstehe ich ja auch alles, und auch im episkopalen Wirken zu sagen, ja gut, im Zweifelsfall bin ich für alle Schäfchen zuständig und ich will am Ende diese rote Linie nicht so deutlich rot ziehen, weil ich habe ja auch den pastoralen Auftrag. Und da habe ich in meine Nachfrage natürlich meine persönliche Überzeugung versteckt, dass ich sage, liebe Leute, bitte alle aufwachen. Wir sind längst dabei, dass diese Brandmauer im Kleinen wie im Großen so richtig schön verschwinden und abgebaut werden. Mhm. Und Christian hat es zu Recht erwähnt, was im Europaparlament passiert ist, das kann man nicht einfach wegwischen. Ja, also das war eine bewusste Zusammenarbeit und nicht eine, die sich aufgrund, das hat ja Jan Riebe gesagt, wenn es eine gute, sinnvolle Politik gibt und sagt, da hat jetzt die AfD zugestimmt, also dann, da würde man ja einen Bärendienst machen, das deshalb zurückzuziehen. Aber es ist in die versteckte Frage und ich bin dahingehend zufrieden, dass beide Kollegen in diesem Bereich die Gefahr, die viel stärker ist, als wir sie manchmal wahrhaben wollen, sehen.
Vielleicht darf ich noch eine kleine Ergänzung beitragen, weil wir vorhin das Thema hatten, gerade auf Kommunalpolitik, Strategie, wenn man dann einfach einen vernünftigen, ich sage jetzt mal vernünftigen Antrag der AfD hat, da kann man ja durchaus die alte Erfolgsstrategie der CSU nehmen. Also wenn es von der falschen Partei beantragt worden ist, dann erstmal ablehnen und nach einer gewissen Schamfrist mit leichten Veränderungen als eigenen Antrag einbringen. Also ich meine, das ist dann, sowas würde ich dann durchaus unter dem Begriff politische Klugheit fassen.
Vielen Dank. Dann aber jetzt zu Silvia Wallner-Mosreiner vom Sozialbund Katholischer Frauen und ebenfalls vom Landeskomitee. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne ein Praxisbeispiel mit einbringen. Wir hatten letzte Woche, also aus der ganz banalen, Anführungsstrichen, katholische Erwachsenenbildung auf der Pfarrverbandsebene eines Pfarrverbands im Landkreis München. Wir hatten einen Abend zu der Demokratiefibel des Diözesanrats Münden-Freising, den Grundsatzreferenten dort als Referenten auch eingeladen. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es waren die drei Stadträte der AfD da, inklusive noch Unterstützer, also alles Männer, die im Grunde diese Veranstaltung gekapert haben und also enorme Redeanteile beansprucht haben. Wir sind, ich sage jetzt mal salopp, auch mit dem Faktencheck nicht mehr nachgekommen. Das hätten wir auch, glaube ich, alles gar nicht geschafft. Die Veranstaltung ist in einigermaßen vernünftiger Form dann schon durchgeführt worden. Aber uns ist in der Pfarrgemeinde wirklich aufgegangen, dass wir hier auch noch mal ganz anders strategisch denken müssen und uns auch vorbereiten müssen. Und ich glaube, es war ein Lehrbeispiel der Strategie vor Ort, auch als in so einem Kommunalparlament. Und als Nicht als Frage, aber als große Befürchtung würde ich gerne noch mit einbringen. Es war auch die Rede in den Folien von Herrn Riebe von den NGOs und der wichtigen Rolle, die NGOs auch spielen. Und es treibt mich schon mit großer Sorge um, dass Mittel permanent gekürzt werden, auch in der Förderung von NGOs. Und ich finde, da müssen wir alle als Zivilgesellschaft, auch als Kirchen, schon auch dagegen uns anstemmen, damit sozusagen nicht über die Kürzung und die Streichung von Mitteln ganze Gruppierungen verschwinden und sozusagen ihre wichtige Arbeit auch nicht mehr machen können, um auch hier demokratiefördernd zu sein.
Herr Riebe, fällt Ihnen dazu etwas ein, was Sie dazulegen können an hilfreichen Einschätzungen?
Genau, erstmal auch danke für das Wort zur Unterstützung von NGOs. Bei uns ist es auch gerade so, dass unser Projekt, was eigentlich bis 28 oder 32 laufen sollte, jetzt Ende des Jahres ausläuft und wir auch nicht wissen genau, ob wir dann nächstes Jahr noch einen Arbeitsplatz haben. Und genau, was Sie als Beispiel genannt haben, finde ich ein gutes Beispiel, weil es auch zeigt, dass die Auseinandersetzung zum Beispiel auch mit wirklich zum Teil auch geschulten Akteuren der AfD bei den ersten Malen zum Teil auch eine Niederlage sein können und dass man manchmal auch merkt, okay, man ist auf gewisse Situationen nicht vorbereitet und dass man das aber zum Anlass nimmt, Sachen nachzuschärfen und dass man. Ich würde auch immer ermutigen, wenn es nicht gerade auf dem Podium ist, in Diskussionen auch mit manchen Rechten zu gehen, um auch die eigenen Argumente zu schärfen, weil man merkt, was wirkt und was wirkt nicht. Und man wird am Anfang merken, okay, egal was ich sage, die andere Seite hat das scheinbar bessere Argument. Aber wenn man das öfters macht, dann ist auch ziemlich erwartbar, was kommt. Und dann kann man auch eine gute Tour geben. Und das kann ich deshalb empfehlen. Und wenn man das nicht erst auf dem Podium damit anfängt, sondern im Alltag, dann ist man auch vielleicht, wenn es mal auf dem Podium ist, ist man dann ganz gut geschult.
Also einfach mehr im Alltag trainieren. Ja, dann gerne zur nächsten Wortmeldung. Wolfgang Küpper hat noch die Hand gehoben. Bitte schön, Herr Küpper.
Ich möchte kurz fragen oder eingehen auf die Gegenstrategie soziales Engagement erweitern bzw. vergrößern. Das war ja ein Appell natürlich an politisch Verantwortliche, an die Parteien und an diejenigen, die Verantwortung tragen, beispielsweise auch in der Kommunalpolitik. Aber soziales Engagement findet ja auch sehr stark in der Kirche statt. Und ich sehe ja, dass beispielsweise die AfD jetzt Jugendzentren gründet, Cafés einrichtet, um Kontakt zu finden, so Bürgercafés für alle möglichen Menschen. Ist es eine direkte Konkurrenz jetzt zur Kirche? Und andersrum gefragt, welche Folgen müsste das zeitigen für die Kirche? Gibt es eine Gegenstrategie, um dem zu begegnen? Müssten die Kirchen mehr auf das aufmerksam machen, was sie haben? Und was sagen sie dann in ihren eigenen Einrichtungen, wenn es um solche Themen geht? Ist es so eine Sache, die man jetzt wirklich auf breiter Basis machen müsste oder mehr dem Zufall überlässt? Also wie ist das soziale Engagement in den Kirchen zu ändern, wenn man also da eine Gegenstrategie entwickeln möchte? Frage an Herrn Riebe eigentlich.
Genau, also ich muss auch gestehen, dass ich natürlich nur einen bedingten Einblick habe, was passiert, was nicht passiert. Aber ich würde dem vollkommen zustimmen, dass es auch Aufgabe der Kirche ist, möglichst Begegnungsorte zu schaffen, die auch offen sind für Leute, die nicht in der Kirche sind oder eine andere Religionsgemeinschaft haben. Und das ist ja genau, was Sie auch richtig gesagt haben, die AfD aktuell versucht. Es ist auch ja vor ein, zwei Wochen dieses Strategiepapier der AfD Rheinland-Pfalz bekannt geworden ist zu ländlichen Räumen, wo die sagen, wir öffnen Kneipen oder andere Kulturzentren, und da soll natürlich kein offener Diskurs geführt werden, sondern da sollen die Leute scheinbar erstmal vielleicht offen diskutieren können und dann aber in die richtige Richtung für die AfD positioniert werden. Und wenn es aber Angebote der Begegnung gibt, zum Beispiel von Kirchen und Orte, wo diskutiert werden kann, wo sich getroffen werden kann, dann verfängt natürlich so ein Ort der AfD viel, viel weniger. Und deshalb würde ich Kirchen ermuntern, das zu tun, nicht nur als Strategie gegen Rechtsextremismus, sondern auch allgemeiner, um barriereärmer auch Menschen zu erreichen, die vielleicht erstmal so ein paar Probleme haben. Naja, so, ich weiß nicht, ob Kirchen das Richtige für mich sind, und dadurch auch die eigene Kirchengemeinde oder sowas vielleicht besser kennenlernen, Leute kennenlernen. Also deshalb finde ich das sehr, sehr gut.
Danke.
Ja, vielen Dank. Ich sehe gerade, dass ganz viele sich im Chat jetzt noch uns bitten, in die Unterlagen zu schicken. Ich hatte eigentlich gedacht, Sie melden sich jetzt auf der Website noch an. Wir müssen Sie dann händisch, können wir aber machen, ins System einpflegen, weil da die E-Mail rausgeht. Nur, dass Sie das wissen, dass Sie das machen. Ja, vielen Dank. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich nehme jetzt auch keine Wortmeldung mehr dran. Ich merke, dass ich noch Fragen habe. Also gerade der letzte Punkt, da denke ich mir, ist die Kirche ja eigentlich fantastisch aufgestellt, nachdem wir eben, nehmen Sie nur den ganzen Sektor der Caritas. Also wir sind ja ein Verein, der eigentlich alles im Portfolio hat, was überhaupt denkbar ist an Engagement lebenslang. Ob man da nicht die Chancen noch stärker vernetzen und nutzen könnte. Ich habe noch Fragen im Kopf zum Thema, wie viel Angst muss die Kirche vor Unterwanderung durch Rechte haben? Oder sind wir für manche rechtsextremen Bewegungen gar nicht mehr wichtig genug letztlich? Also wenn man sich die Wahlprogramme zum Beispiel der AfD in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt anguckt und die miteinander vergleicht, dann stellt man eben sehr unterschiedliche Strategien fest. Im einen geht es noch darum, quasi zu werben, wir sind doch eigentlich die richtigen Katholiken. Im anderen Fall hat man das Gefühl, die haben uns abgeschrieben und wir sind eher auf der Liste derer, die bekämpft werden. Also das wären Sachen, wo ich noch vertiefen würde. Das schaffen wir heute alles nicht mehr. Ich hätte gern die Frage an alle im Publikum. Wir hatten überlegt, Christian, ob wir da vielleicht eine kleine Serie draus machen, eine zweite oder dritte Folge. Das würde mir jetzt sehr helfen, wenn Sie mal mit Ihrem Handzeichen einfach ein Signal geben, irgendwas Positives unten unterreagieren, wenn Sie es begrüßen würden, dass wir in dieser Reihe weitermachen, einfach, dass wir eine Einschätzung finden. Und dann können wir nämlich alle wichtigen Fragen getrost auf die mittellange Bank schieben, sag ich mal, und trotzdem pünktlich Schluss machen. Das ist mir immer sehr wichtig, dass man um 13 Uhr in die Kantine kann, wenn man das möchte. Insofern vielen Dank nochmal Ihnen beiden. für das, was wir heute auf den Tisch legen konnten. Fertig sind wir damit nicht. Ich gehe davon aus, in einigen Wochen, wenn die Arbeit in den Gremien mal aufgenommen wurde, stellen sich nochmal neue Fragen und dann machen wir einfach, so nehme ich das Schlussstatement aus der Gruppe jetzt mal hin, machen wir an dieser Stelle weiter. Vielen, vielen Dank. Gute Zeit bis dahin. Wir hören und lesen voneinander.
Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.
Vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.